Ja, liebe Brüder und Schwestern, ganz herzliche Grüße auch an alle, die neu dazugekommen sind. Der Raum hat sich gefüllt. Ich hoffe, dass jeder noch Luft und Platz hat. Ja, wir sind jetzt bei unserer dritten Betrachtung zum zweiten Timotheusbrief angelangt. Wir haben heute Nachmittag das zweite Kapitel begonnen zu betrachten, in dem der Apostel Paulus seine väterlichen geistlichen Ermahnungen an den Timotheus fortsetzt. Wir haben gesehen, dass das ein besonderer Brief ist, ein Brief, in dem das geistliche Vermächtnis des Apostels für Timotheus, der hier auch stellvertretend für die folgenden Generationen von Gläubigen in der nachapostolischen Zeit steht. Ja, wie der Apostel Paulus hier sein geistliches Vermächtnis und die Botschaft des erhöhten Herrn weitergibt. Und es ist eine Warnung vor Verführungen, vor Verderbnissen, vor Schwierigkeiten, denen die treuen Diener Gottes und die treuen Nachfolger des Herrn Jesus in der Zeit nach der Apostelzeit in besonderer Weise begegnen würden. Und es ist eine Ermutigung an diesen jungen Diener Gottes, dass er stark sein sollte in der Gnade, die in Christus Jesus ist, dass er das Wort treu lehren sollte, dass er die Widrigkeiten erdulden sollte, davon hatten wir im zweiten Kapitel gelesen, die mit einem Dienst für Gott immer verbunden sind. Ich habe das schon gesagt, wenn wir durch die Verführung des Teufels leichtsinnig und leichtfertig vor uns hinleben, unseren eigenen Lüsten und Begierden uns um uns selber drehen, dann erfahren wir keine Angriffe vom Teufel. Dann kommen wir nicht in geistliche Kämpfe, wir sind schon im Fallstrick des Feindes. Aber wenn wir anfangen, dem Herrn ernstlich nachzufolgen, wenn wir bereit sind, ihm zu dienen, dann kommen die ersten Querschüsse und dann kommen wir in die Schussfront, die einfach mit diesem geistlichen Kampf verbunden ist. Evangeliumsverkündigung, Gemeindebau, Christusnachfolge ist geistlicher Kampf. Und damit müssen wir rechnen, dass da Gefahren auf uns zukommen, dass da heimtückische Angriffe des Feindes sind, aber auch vor allen Dingen eben Widrigkeiten durch das Fleisch, durch menschliche Unzulänglichkeiten, durch ja manchmal auch Schwierigkeiten in der persönlichen religiösen Einstellung, dass Menschen von Traditionen geprägt sind, dass sie schwer sich verabschieden können von Lieblingsgedanken, von Parteigeist, und solche Dinge haben zu allen Zeiten den Dienern Gottes Not gemacht in der Gemeinde, ja, Leiden verursacht. Gerade die Gläubigen verursachen oft den Dienern Gottes Leiden, ja, indem sie zum Beispiel schlecht reden oder Widerstand leisten gegen geistliche Dinge. Und diese ganzen Widrigkeiten, denen war der Timotheus ausgesetzt. Wir haben auch gesehen, er war eher schüchtern, er neigte dazu, sich eher zurückzunehmen. Er hat sich einschüchtern lassen und vielleicht auch ein bisschen war in Gefahr zu resignieren. Und da hat ihn der Apostel Paulus ermutigt, um des Herrn Jesus willen auch diese Widrigkeiten im Dienst auf sich zu nehmen. Und wir haben diese Ermutigung gehört in Vers 12 und 13. Wenn wir standhaft ausharren, so werden wir mitherrschen. Wenn wir verleugnen, so wird er uns auch verleugnen. Wenn wir untreu sind, so bleibt er doch treu. Er kann sich selbst nicht verleugnen. Und dann kam diese Anforderung an einen Diener Gottes, dass wir nicht streiten sollen um Worte, dass wir vielmehr das Wort der Wahrheit recht teilen sollen. Das hat uns beschäftigt heute Nachmittag. Und wir wollen nun fortfahren mit dem 19. Vers aus dem zweiten Kapitel des zweiten Timotheusbriefes. Aber der feste Grund Gottes bleibt bestehen und trägt dieses Siegel: Der Herr kennt die Seinen. Und jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. In einem großen Haus gibt es aber nicht nur goldene und silberne Gefäße, sondern auch hölzerne und irdene. Und zwar die einen zur Ehre, die anderen aber zur Unehre. Wenn nun jemand sich von solchen reinigt, wird er ein Gefäß zur Ehre sein, geheiligt und dem Hausherrn nützlich, zu jedem guten Werk zubereitet. Ja, ich weiß nicht, ob euch das auch schon so gegangen ist, aber wenn wir die heutige Situation auch in der Gemeinde ansehen, die Verführung, die vielen falschen Lehren, die vielen Parteiungen, den Zerfall auch des echten biblischen Christentums, dann kann einem manchmal ganz anders werden. Dann kann man manchmal den Mut verlieren. Und man fragt sich, ja, wer ist denn eigentlich noch echt? Was ist in diesem ganzen Chaos, in diesem ganzen unterschiedlichen Wirrwarr unterschiedlicher Prägung eigentlich noch richtig und was falsch? Und da spricht Gott durch den Apostel Paulus ein Wort der Ermutigung. Auch wenn vieles einfach erschüttert scheint, vieles, ja, was früher vielleicht einmal auch fest und klar war, bibeltreue Prägung hatte an Gemeinden, heute wirklich abgedriftet ist in eine modernistische und unbiblische Richtung. Eines kann sich nicht ändern, und das ist der feste Grund Gottes. Grund oder Fundament, ja, das ist der eine Fundamentstein. Der Stein, den die Bauleute verworfen haben. Der Stein, der von Gott zum Eckstein gemacht wurde, zur Basis des ganzen Fundaments der Gemeinde, und das ist unser Herr Jesus. Wir wollen uns daran erinnern, wie im 1. Korintherbrief im 3. Kapitel genau das gesagt wird im Vers 11, denn einen anderen Grund, ein anderes Fundament kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Dieses Fundament ändert sich nicht, es bleibt ewiglich. Dieses Fundament ist vor Gott fest und Gott weiß, dass dieses Fundament tragfähig bleibt. Für alle die, die wahrhaft auf Christus gegründet sind, gilt, dass sie bleiben in Ewigkeit, dass sie unüberwindlich sind, dass sie auch durch das Ganze, den Wirrwarr und die Erschütterungen und Verwirrungen dieser letzten Zeit mit ihren Verführungen hindurchkommen werden in die Herrlichkeit. Aber das ist die Seite Gottes. Gott kennt die, die ihm wahrhaft angehören. Das ist sehr tröstlich. Der Herr weiß, wer ihm wirklich gehört. Der Herr weiß, wer nur zum Schein den Namen des Christus bekennt. Der Herr kennt die Sache vom Wesen her und er schaut durch. Darf uns ein Trost sein. Wir schauen oft nicht durch. Wir sind oft verwirrt und entmutigt, aber der Herr weiß um alles und er bringt alle die Seinen zu seinem Ziel. Aber das ist die göttliche Seite. Wir sind Menschen. Wir wissen nicht immer ganz genau, wer ist denn nun wirklich ein Eigentum des Christus und wer behauptet es nur. Wir wissen manchmal nicht so ganz genau, wer ist ein Verführer und wer ist vielleicht auch ein irregeführter Christ. Für uns gilt etwas anderes. Jeder, der den Namen des Christus nennt, wende sich ab von der Ungerechtigkeit. Das heißt, wir sehen eigentlich die Echtheit des Glaubens nur an den Früchten der Heiligung. Ja? Ein echter Christ wird die Sünde meiden. Ein echter Christ lebt nicht in der Sünde. Er praktiziert nicht Sünde als Gewohnheit. Er kann in Sünde fallen, das tun wir alle immer wieder. Aber ein echter Gläubiger steht aus der Sünde wieder auf. Er meidet sie. Er will sie so schnell wie möglich wieder verlassen. Während die nur zum Schein sich Christen nennen, die können durchaus in der Ungerechtigkeit leben und hängen noch ein frommes Mäntelchen drumherum. Ja, das ist der Unterschied. Also wir können nicht in die Herzen sehen, wir können nicht das Letzte beurteilen. Wir können nur am Wandel, an den Früchten ein Stück weit beurteilen, das müssen wir auch. Deswegen müssen wir uns auch von Leuten, die sich Christen nennen und die entweder in moralischer Sünde leben oder in Irrlehre, wir müssen uns von ihnen trennen. Und davon handelt auch der folgende Abschnitt. Es ist eine Absonderung nötig. Nicht, dass wir damit ein letztes Urteil fällen. Ja? Es kann sein, derjenige, der zum Beispiel eine Irrlehre verbreitet, ist ein Kind Gottes. Bei vielen Pfingstern oder Charismatikern kann man das durchaus annehmen. Aber weil er einer Irrlehre anhängt und sie auch ausbreitet, muss ich mich von ihm absondern. Das ist Gemeindezucht, genauso wie wenn er jetzt im Ehebruch leben würde. Ich muss durch diesen Ausschluss, durch diese Distanzierung deutlich machen, du bist auf einem falschen Weg, kehre um. In dem Moment, wo ich mich mit zum Beispiel Charismatik, Allversöhnung, anderer Irrlehre eins mache, da tritt dieses ernste Gesetz vom Sauerteig in Kraft. Das ist eine der schlimmsten tragischsten Dinge, dass viele auch verantwortliche Brüder, Hirten und Lehrer in der Gemeinde Jesu Christi dieses Gesetz in seiner Tragweite völlig unterschätzen und pragmatische Kompromisse machen heutzutage, die es dem Teufel möglich machen, viele früher bibeltreue Gemeinden zu unterwandern und zu zerstören. Was bedeutet das Gesetz vom Sauerteig? Nun, lasst uns da vielleicht einmal 1. Korinther 5 anschauen. Dort sehen wir dieses Gesetz formuliert an dem Punkt moralische Sünde. Wir wissen um diesen Menschen, der sich Christ nannte und in gröbster Hurerei gelebt hat und den die Korinther einfach in ihren Reihen toleriert haben. Und da sagt ja der Apostel Paulus, Vers 6, euer Rühmen ist nicht gut. Wisst ihr nicht, dass ein wenig Sauerteig den ganzen Teig durchsäuert? Darum fegt den alten Sauerteig aus, damit ihr ein neuer Teig seid, da ihr ja ungesäuert seid. Denn unser Passahlamm ist ja für uns geschlachtet worden, Christus. So wollen wir denn nicht mit altem Sauerteig festfeiern, auch nicht mit dem Sauerteig der Bosheit und Schlechtigkeit, sondern mit ungesäuerten Broten der Lauterkeit und Wahrheit. Und es bedeutet, dass dort, wo wir solche Sünde dulden, dass dort eine Verunreinigung stattfindet, dass der Herr selber im Grund dann sich von der Gemeinde zurückziehen muss, wenn sie das duldet. Aber dasselbe gilt in Galater 5 auch für Irrlehre. Von den falschen Lehrern, die da ein falsches Evangelium hineinbrachten, in die galatischen Gemeinden gefordert haben, dass man sich beschneiden lassen muss, heißt es in Galater 5, Vers 7 folgende: Ihr lieft gut. Wer hat euch aufgehalten, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Die Überredung kommt nicht von dem, der euch berufen hat. Ein wenig Sauerteig durchsäuert den ganzen Teig. Ich traue euch zu in dem Herrn, dass ihr nicht anders gesinnt sein werdet. Wer euch aber verwirrt, der wird das Urteil tragen, wer er auch sei. Also hier spricht der Apostel Paulus von Irrlehren und er nennt die Irrlehre ganz genauso Sauerteig wie die moralische Sünde. Beides verdirbt die Gemeinde, beides verdirbt unser Herz, wenn wir es dulden und uns nicht davon absondern. Und deswegen müssen wir in Bezug auf Irrlehren auch eine ganz klare Trennungslinie ziehen. Und das wird heute oft missachtet. Man sagt, ach, so ein bisschen charismatische Lieder, so ein bisschen Allversöhnung, so ein bisschen Bibelkritik ist nicht schlimm. Hauptsache, es nimmt nicht überhand. Ja, das ist pragmatisch gedacht. Damit spart man sich natürlich manche Kämpfe, weil man dann unklare Leute nicht ermahnen muss, weil man nicht Unruhe stiftet in den Gemeinden. So dieser Trend, immer mehr in diese Richtung zu gehen, den kann man da ganz elegant tolerieren. Aber es ist ein verhängnisvoller Rechenfehler darin. Gott sagt, es braucht nicht viel Sauerteig. Ein wenig Sauerteig genügt und der ganze Teig wird durchsäuert. Und das müssen wir beachten. Hier gilt es, Absonderung zu betreiben. Ich vergleiche das oft mit Äpfeln. Demnächst haben wir wieder eine Kiste Äpfel geschenkt bekommen. Da konnte ich das auch ganz praktisch nochmal nachvollziehen. Ja, wenn du 99 gesunde Äpfel hast in deinem Keller und einen faulen drunter, ja, dann wäre die menschliche Rechnung, dass doch eigentlich die 99 gesunden Äpfel den einen faulen gesund machen müssten. Ja, das müsste man doch eigentlich meinen. Aber leider ist es so, wenn ich den faulen Apfel nicht raustue, dann habe ich zum Schluss 100 faule Äpfel in meiner Kiste. Ja? Und das ist genau das, was im Geistlichen ganz genauso ist. Ja? Wenn ich ein Stück weit wirklich verführerischen Einfluss, Sauerteig dulde in meiner Gemeinde, in meinem Leben und ihn nicht raustue, dann wird er immer weiter fressen bis zum Schluss. Die ganze Gemeinde oder auch mein ganzes Leben letztlich ein Stück verdorben und durchsäuert ist und da wirklich auch schlimme Früchte draus kommen. Und das geht hier eigentlich, ist die Grundlage für das, was hier gelehrt wird in diesem Abschnitt. Es wird nämlich gelehrt, dass die Diener Gottes, die Gefäße, die wirklich dem Herrn zur Ehre brauchbar sein wollen, dass sie sich reinigen müssen von den verunreinigten Gefäßen zur Unehre. Das ist ein ganz einfaches Bild. In einem Haushalt wird man normalerweise auch nicht die Schüssel, mit der man das Klo putzt, die Spülschüssel zusammentun mit den Trinkgefäßen, mit denen man das nächste Mal trinkt, oder? Das macht keiner. Ja, man hat einfach das Gefühl, das eine ist unrein, das gehört unten in die Ecke unter die Spüle und das andere stelle ich vielleicht im Wohnzimmer in den Schrank. Ja? Und genau das ist der Punkt. Etwas, was verunreinigt ist, wenn ich das zusammentue, einfach vermische mit etwas, was zu edlen Zwecken dient, dann wird es für den edlen Zweck verunreinigt. Ja? Da trinkt niemand mehr draus, wenn das so direkt neben der Kloschüssel gestanden ist. Ja? Normal jedenfalls nicht. Und genau das ist aber das Bild, wenn ich wirklich für die heiligen Zwecke des Herrn brauchbar sein will, als Nachfolger des Herrn, dann kann ich mich nicht verunreinigen mit Irrlehren, mit diesem gesetzlosen modernen Christentum, das letztlich Ungerechtigkeit zum Programm erhebt. Ja? Und das haben wir heute im breiten Maßstab, dass man sagt, ich lebe aus der Gnade, ich kann tun, was ich will. Gott ist mein Daddy, er segnet alles, was ich gerne haben möchte. Ja? Er gibt mir alles, er toleriert alles. Bedingungslose Liebe und Annahme. Ja? Das ist die moderne Parole. Gott ist bedingungslose Liebe und Annahme. Er nimmt dich so an, wie du bist, und du kannst auch bleiben, wie du bist. Und das ist eine Lüge. Das stimmt nicht. Ja? Gott ist Liebe, aber Gott ist auch heilig. Gott ist Liebe, aber Gott ist auch gerecht. Und wenn wir diese Dinge ausblenden, dann kommen wir zu einem falschen Gott und zu einem falschen Evangelium. Dann braucht man keine Buße mehr, dann ist da plötzlich keine schmale Tür mehr, durch die man durch müsste, sondern man kann auf einem ganz breiten Weg ins Reich Gottes bequem hineinspazieren. Und wisst ihr, was der Herr Jesus über den breiten Weg sagt? Er sagt, der breite Weg führt ins Verderben. Und dieses gesetzlose Evangelium der schrankenlosen, billigen Gnade führt ins Verderben. Das führt nicht in den Himmel. Und das ist eine ganz ernste Sache, dass eben ein Christentum ohne Heiligung, ein Christentum, das sich mit der Welt verbündet und die Welt geradezu strategisch umarmt, wie so ein bekannter Irrlehrer ein Buch formuliert hat, die Welt umarmen. Ein solches Christentum wird von Gott verabscheut und das ist nicht echt. Und wenn ich mich mit so etwas vermische und wenn ich nicht auf die biblische Heiligung Acht gebe, dann bin ich für Gott als Nachfolger, als Diener unbrauchbar. Ja? Und das ist genau der Punkt. Das Christentum wird hier als ein großes Haus gesehen. Das ist nicht mehr das Haus Gottes, sondern das ist das Haus eines Menschen, in dem verschiedene Gefäße haushaltsmäßig gebraucht werden. Und da gibt es nur noch Einzelne, die wirklich geheiligt sind. Das ist ja das Bild von Gold und Silber, ja, erlöst und geheiligt. Ja. Gold ist ein Bild der Heiligkeit Gottes, Silber ist ein Bild der Erlösung, während Holz zum Beispiel und Ton eben das menschliche, das rein fleischliche, nicht wiedergeborene bildlich widerspiegelt. Ja. Also da müssen wir schauen, wenn wir ein Gefäß zur Ehre sein wollen, dann gilt es, biblische Absonderung zu betreiben. Das heißt nicht, dass wir uns aufgrund von irgendwelchen zweit- und drittrangigen Gründen von gläubigen Christen absondern. Ja, das ist damit nicht gesagt. Man kann auch diesen Grundsatz übertreiben. Sondern es ist gesagt, dass wir wirklich uns von falschem Christentum, von Irrlehren, von der Duldung, von Sünde in der Gemeinde trennen müssen. Wenn wir dem Herrn wohlgefällig und brauchbar sein wollen. Und das ist ein Grundsatz, das ist sozusagen ein Überlebensgesetz des treuen Überrestes der Gläubigen, die in der Endzeit vom Herrn noch gebraucht werden können und auch anerkannt werden können als treue Diener. Sie brauchen die Absonderung, sie brauchen die ganz klare innerliche Trennung von dieser Irrlehre, von dem breiten Weg, dem falschen Evangelium, was Christentum mit Ungerechtigkeit verbindet. Wir werden gleich nachher noch im Kapitel 3 dieses falsche Christentum anschaulich beschrieben bekommen. Ja. Aber hier heißt es dann weiter, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, jage aber der Gerechtigkeit, dem Glauben, der Liebe, dem Frieden nach, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Also, jetzt wird es wieder persönlich. Und auch das ist wieder wichtig, wir haben das schon gesehen, der Timotheusbrief ruft die Einzelnen heraus. Wir können uns nicht damit rausreden, dass wir sagen, aber ey, die Leute in meiner Jugendgruppe, die Leute in unserer Gemeinde, die machen das doch alle so, ja? Die sehen es doch auch locker, wieso soll denn ausgerechnet ich da jetzt was mit der Heiligung zu tun haben. Alle, mein Pastor sagt was ganz anderes. Darum geht es nicht. Du bist persönlich verantwortlich vor Gott. Du kannst selber deine Bibel lesen. Du kannst selber den Ruf Gottes und sollst ihn hören in deinem Leben. Du kannst ihn nicht rausreden, aber die anderen machen es doch alle genauso. Sondern du aber, heißt es immer wieder in den Timotheusbriefen, du aber folge dem Herrn nach. So wie es der Josua am Ende seines Lebens gesagt hat, erwählt euch selbst, welchem Gott ihr dienen wollt, ob ihr den Götzen der Heiden dienen wollt. Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Dazu gehört Entschlossenheit, egal was die anderen machen. Ich gehe den Weg mit dem Herrn. Und das ist in der Endzeit ganz besonders gebraucht, denn dieser verführerische Weg des falschen Evangeliums, des falschen gesetzlosen Christentums, der ist wie ein mächtiger Strom heute. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht versucht, gegen einen Strom zu schwimmen, aber ich kann mir vorstellen, dass das ganz schön Kraft braucht. Auf jeden Fall ist es geistlicherweise so, wenn du nur stillstehst, dann wirst du schon abgetrieben. Wenn du nur deine Haltung behalten willst, musst du schon gegen den Strom schwimmen. Wenn du gar sogar vorwärts kommen willst gegen den Strom, dann musst du mit aller Kraft schwimmen. Das ist heute die Sache. Und viele machen es sich bequem und lehnen sich zurück und lassen sich in den Wellen tümpeln und sie merken gar nicht, wie sie immer schneller abdriften und immer weiter mit dieser falschen Strömung weggetragen werden vom Herrn und seinem Wort. Das ist heute die Situation. Und deswegen dieses Du aber. Du sollst einen anderen Weg gehen. Folge dem Herrn nach. Und das bedeutet, so fliehe nun die jugendlichen Lüste, die Begierden der Jugend. Wir werden daran erinnert, dass Timotheus ein relativ junger Mann war. Und es ist sicher auch ein angemessener Punkt, hier auch den jungen Geschwistern, die hier zuhören, etwas zu sagen. Ich freue mich, dass es doch einige sind, die hier auch aus dem jüngeren Alter mit dabei sind. Und da habe ich mir auch schon Gedanken gemacht, was sind eigentlich die jugendlichen Begierden? Nun, ich denke, dass das Jugendalter ein paar besondere geistliche Gefahren in sich birgt. Und eine davon ist sicher, dass einfach der Wunsch besteht, sich selber ein Stück zu verwirklichen, zu bestätigen, sich zu erfahren. Ja klar, man wächst in seinen Fähigkeiten, in seinem Alter und man wünscht sich, dass das irgendwie auch, ja, dass man da ein Stück weiterkommt, die Welt entdeckt, einiges so erlebt und erobert. Und da ist die Gefahr, dass man sich da tatsächlich von seinen Begierden leiten lässt, auch als junger Gläubiger. Und zu diesen Begierden gehört auch ein Stück dazu, dass man manchmal die Gefahr hat, sei es aus intellektuellen Gründen, sei es aus anderen Gründen, sich zu überheben über die älteren Geschwister. Wir haben schon davon geredet, dass es ein Fallstrick für junge Gläubige ist, wenn sie meinen, ey, die Alten sind verkalkt, die wissen das nicht mehr, die sind in einer anderen Zeit, die wissen nicht, wie es heute zugeht. Du musst selber irgendwo deinen Weg finden, du kannst da nicht auf die Alten hören. Das hört man ganz oft. Und ich habe das schon gesagt, das ist eine Strategie des Teufels. Die Bibel sagt, ihr Jüngeren ordnet euch den Älteren unter. Ja, warum sagt denn das die Bibel? Will Gott uns den Spaß verderben? Na, das ist so ein bisschen das, was der Teufel den jungen Leuten einredet. Nein, sondern Gott weiß, was wir als junge Leute, ich war in meiner Jugend auch nicht anders, nicht so gerne wahrhaben wollen. Dass man nämlich mit all dem, wie man sich toll fühlt und schon sich reif fühlt, wir diskutieren da immer drüber, schon meine 16-Jährigen meinen, sie seien erwachsen, ja, und ich sage dann immer, erst mit 25 ist man eigentlich erst so allmählich richtig erwachsen. Das wollen sie natürlich gar nicht hören, ja. Aber es ist eine Tatsache, dass die Reife auch im Geistlichen einfach Zeit braucht. Dass ein junger Gläubiger, wenn er jetzt mal wirklich auch echt wiedergeboren ist und den Geist Gottes hat, dass er trotzdem noch gefährdet ist, dass es manche Dinge im geistlichen Leben gibt, die durchschaust du nicht als junger Christ. Dafür braucht es Reife und Alter. Und für manche Dinge, für manche Reife, das kannst du nicht in der Schnellbleiche machen, so wie man sich ins Sonnenstudio legt, damit man schnell braun wird. So kann man nicht reif werden. Ja? Sondern da braucht es Jahre. Es braucht sogar für manches Jahrzehnte. Und es braucht Niederlagen, Siege, Glaubenserfahrung, Zerbruch, ein langsames Wirken des Geistes Gottes am Herzen eines Menschen, Und dann gibt es eine gewisse Reife und Urteilsfähigkeit. Und es gibt manche Dinge, die sieht der junge Christ nicht als Gefahr, aber ein alter Bruder, ein Ältester in der Gemeinde, der auch eine Hirtengabe und einen Hirtendienst hat, der sieht das und der warnt. Und es tut gut, wenn die jungen Leute auf solche Warnungen hören und wissen, ich bin jung, aber ich brauche die Korrektur von älteren Geschwistern. Auch die jungen Frauen. Ich denke das immer, in Titus heißt es, die älteren Frauen sollen die jungen Frauen unterweisen, wie sie in ihrer Ehe dem Herrn im Segen dienen können. Und da denke ich mir, ja, welche von unseren jungen Frauen in der Gemeinde würde es eigentlich überhaupt tolerieren, dass eine ältere Schwester ihnen was sagt? Ja? Die sagen heute, oh du, ich habe da schon Lehrbücher gelesen, ich kann das alles viel besser als du. Tschüss. Ja? Versteht ihr, das ist die Arroganz der Jugend zu meinen, ich habe den Durchblick, ich weiß es sogar besser als die Alten. Und das darf ich euch mal in aller Freimut sagen, das ist vom Teufel. Ja? Gott sagt, lerne von den Älteren, ordne dich ihnen unter, bis du selber reif bist, dann hast du ein eigenes Urteil. Und es ist genau dasselbe, ich habe es heute Nachmittag schon gesagt, der Teufel sagt dem jungen Menschen, hey, probier mal Haschisch, es ist super, ja? Ich habe das auch schon probiert, mach das mal, du wirst sehen, es ist einfach klasse, ja. Und der junge Mensch macht es, weil er hat die Folgen noch nicht bedacht. Er hat auch noch nicht gesehen, wie jemand dann im Heroin hängt und vielleicht dann auf einer Toilette verendet. Ja? Da weiß er gar nichts davon. Er kann die Folgen nicht übersehen. Er probiert es einfach. Muss ja mal was ausprobieren. Und genauso ist es zum Beispiel mit der Charismatik oft. Ja? Da sagt einer, hey, da ist eine tolle Konferenz, da geht die Post ab und da musst du mal hin. Du kannst da Rock und Pop tanzen zur Anbetung, ganz toll. Geh mal, probier's mal. Und wie viele junge Leute sagen dann, Moment mal, ich frage meine Ältesten, ist es auch wirklich gut? Würdet ihr das machen? Oder meine Eltern? Nö, da geht man einfach hin, in der Clique, ja, und schaut mal. Und dann plötzlich hat man einen falschen Geist abgekriegt. Und manchmal Depressionen, man hat plötzlich ganz üble Probleme, die man gar nicht gedacht hat und man weiß nicht warum. Und ja, so geht das manchmal. Schaut, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese Nüchternheit haben, auch wirklich Gottes Ordnungen als eine Liebesordnung zu verstehen, dass sich die Kinder den Eltern unterordnen und die Jüngeren den Ältesten in der Gemeinde, 1. Petrus 5. Das hat gute Gründe, das ist nicht irgendwie nur so gesagt. Und wenn junge Leute heute ihre eigenen Gemeinden machen, es gibt ja heute schon Jugendgemeinden, ja, es gibt praktisch Gemeinden, wo man sich aufteilt, die Teenies und dann die 20- bis 30-Jährigen und dann die Alten, die kriegen ihre eigene Gemeinde. Das ist vom Teufel. Das ist das absolute Gegenteil der biblischen Gemeinde, die eigentlich eine große Familie ist, wo Älteste, Ältere und Jüngere alle miteinander zusammen geistlich wachsen sollen. Ja, wenn das auseinander dividiert wird, dann stimmt was nicht. Die Jugend braucht die Älteren. Und das ist, denke ich, eine der gefährlichsten Begierden der Jugend, dass man sagt, hey, lass mich mal ran, ich kann das eh besser, ich mache neue Besen kehren gut, ich mache das alles besser als die Leute, die ich da an der Gemeindeleitung gesehen habe. Wir gehen unseren eigenen Weg, wir machen unser eigenes Ding. Wie viele Gemeinden sind dadurch gespalten worden, dass die Jugend auf so eine Weise ohne die Älteren vorangegangen ist und es liegt kein Segen auf sowas. Ja? Also, ja, vielleicht noch mal ein Beispiel, das hat mich immer beeindruckt. Wir waren junge Leute, ja, so in den 20ern bekehrt, einige in Leonberg, und haben uns so getroffen zum Gebet. Und ein Freund von mir, da sind wir dann in die Charismatik gekommen, waren ganz begeistert davon und haben den eingeladen und gesagt, hey, komm auch mal mit in die Gottesdienste, muss mal sehen hier. Und dann hat er gesagt, nö, ich gehe nicht mit. Hey, wieso nicht? Ja, ja, weißt du, ich muss sagen, ich kann das nicht so beurteilen mit der Charismatik. Aber die Ältesten in meiner Gemeinde, wo ich hingehe, die haben mich gewarnt und haben gesagt, das ist gefährlich, geh da nicht hin. Und in der Bibel steht, du sollst dich den Ältesten unterordnen und deswegen komme ich nicht zu eurer Gemeinde. Oh, ich war enttäuscht, aber ich musste damals schon sagen, hey, eigentlich hat er recht. Ja, er handelt biblisch. Wisst ihr, und 5 Jahre später sind wir enttäuscht, verwirrt und geschädigt aus der Charismatik wieder rausgekommen und haben gemerkt, wir sind in eine Verführung reingekommen. Ja? Und da habe ich an den Bruder denken müssen. Der hat in den 4 Jahren solides geistliches Wachstum gehabt in der biblischen Gemeinde. Ja? Der war gesegnet dafür, dass er einen biblischen Ratschlag befolgt hat, den heute fast niemand mehr befolgt. Ja? ordnet euch euren Ältesten unter. Der hatte selber nicht den Durchblick, aber der hat einfach gesagt, nee, wenn meine Ältesten mich warnen, dann gehe ich da nicht. Und das fand ich im Grunde sehr bedenkenswert. Ja? So sollten mehr junge Leute handeln, dann wäre auch weniger Gefahr und Verführung und Not da. Aber das nur so am Rande. Also die Begierden der Jugend, das kann auch sein, dass man gerne Karriere machen möchte, dass man gerne viel Geld verdienen möchte. Ich weiß das ganz genau, was da in den Köpfen von jungen Männern so rumschwebt. Ja, das sind meistens ziemlich dicke Autos mit ziemlich glänzenden Sonderfelgen und mit ziemlich hohen PS-Zahlen. Ja, fast bei fast allen jungen Männern, fürchte ich. Ja, bei meinen Söhnen jedenfalls auch zum Teil. Ja, das sind auch so Dinge. Okay, ja, das kann bei dir rumgeißen, aber wenn du anfängst, sowas nachzugehen, dann ist das Götzendienst. Ja? Dann kommen junge Leute irgendwo ab von der Nachfolge, die werden in Karriere verwickelt, verdienen vielleicht auch schnell gutes Geld, aber für den geistlichen Weg der Nachfolge sind sie verloren. Ja? Ist auch eine Begierde der Jugend. Also das sollte der Timotheus fliehen, solche jugendlichen Lüste. Und dann sollte er nachjagen. Wisst ihr, wie ernst ist unser Glaubensleben eigentlich? Ja? Manche Leute, die fliehen nicht die Sünde, sondern die bewegen sich nur so ganz zögerlich mal so ein Tippelschrittchen weg davon. Und manche Leute jagen nicht der Gerechtigkeit nach, sondern sie machen vielleicht so ganz gelegentlich mal so einen kleinen Schritt in die Richtung und dann machen sie wieder Pause. Versteht ihr, wie ich meine? Nachjagen bedeutet mit ganzer Energie ein Ziel verfolgen, andere Dinge sausen lassen. Du kannst nicht zum Beispiel einem weggelaufenen Pferd nachjagen und gleichzeitig, was weiß ich, noch einen Kinderwagen schieben wollen oder irgendwie was Langsames bewegen. Ja? Du musst loslassen, du musst alles loslassen, um dein Ziel zu erreichen. Und diese Dinge, die sind hier auch mit gemeint, dass man wirklich der praktischen Gerechtigkeit, dem Tun des Willens Gottes, dem Glauben, der Liebe und dem Frieden nachstreben soll mit ganzer Energie. Und viele junge Leute und viele auch ältere Geschwister haben ein Problem, wir haben nämlich ein geteiltes Herz. Wir sind zwiespältig. Wir sind nicht einfältig und verfolgen von ganzem Herzen nur das Ziel, dem Herrn Jesus zu gehorchen und dem Herrn Jesus zu gefallen. Sondern wir haben im Grund oftmals so eine Agenda, da heißt es Jesus und. Ich will dem Herrn Jesus nachfolgen, aber ich will auch meine Karriere verfolgen. Ja? Ich will dem Herrn Jesus nachfolgen, aber ich will auch noch Vergnügen haben. Kommen wir auch nachher noch drauf. Ja? Und wisst ihr, da müssen wir dran arbeiten. Nachjagen, geistlich wirklich Frucht bringen, sind wir dann, wenn wir von ganzem Herzen und entschieden den Weg der Nachfolge begehen. Ja? Deswegen sagt der Herr, wer die Hand an den Pflug legt und schaut zurück, der taugt nicht zum Reich Gottes. Ja? Ganz Herzlichkeit. Und wir sind oftmals solche, die ein gespaltenes Herz haben. Wir wollen das eine, aber wir wollen auch das andere. Wir wollen dem Herrn nachfolgen, aber wir wollen unser Eigenleben nicht völlig dran geben, sondern ein bisschen was von unserem Eigenleben, das wollen wir bitte schön behalten. Ist es nicht so? Gilt für alle, nicht nur für die Jugend. Und daran krankt oftmals unser Glaubensleben. Dann haben wir auch nicht den Segen, den wir haben könnten. Die Kraft, die Freude im Dienst, die Bestätigung, das alles fehlt. Und dann fangen wir an, um uns selber zu drehen und dann werden wir krank im Glauben. Ja? Wenn wir nicht wirklich dem Herrn nachjagen und eifrig sind, dann werden wir krank. Und dann fangen wir an, Ansprüche zu entwickeln und Sonderideen und irgendwo gärt es dann. Ja? Stehendes Wasser fault. Also so Dinge, können wir mal drüber nachdenken. Und dann noch eine Sache, ganz wichtig. Wir haben gesagt, Gott spricht den Einzelnen an. Er macht den Einzelnen verantwortlich. Und trotzdem steht hier etwas, das ist heute auch bei vielen Gläubigen vernachlässigt. Wir sollen nämlich all das tun, Timotheus soll es tun, zusammen mit denen, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Wir haben viele Einzelgänger in unseren Kreisen, gerade bei bibeltreuen Gläubigen. Leute, die auch enttäuscht wurden, Leute, die gemerkt haben, da stimmt was nicht und dort stimmt was nicht. vielleicht zurecht und manchmal wird man dann auch, guckt man dann mit dem Vergrößerungsglas, ja, und schaut die Dinge noch genauer an und dann stimmt überall irgendwas nicht. Ja. Da stimmt das nicht und dort kann ich da nicht hin und dann bleibe ich am Schluss alleine da. Und das ist auch krankhaft, ihr Lieben. Das ist krankhaft. Wir müssen unterscheiden zwischen Wesensfragen, wir haben vorher gesagt, Irrlehre, moralische Sünde, Verderbnis in der Gemeinde, ich muss mich absondern, da habe ich gar keine Option. Das sagt mir Gottes Wort. Aber wenn da echte Gläubige sind und die Lehre ist gesund, aber dieser oder jener oder diese oder jene Frage, das ist nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist aus meiner Sicht kein Grund zur Absonderung. Ja? Sonst landest du als Einzelkämpfer an einem Punkt, wo du nicht mehr gesund geistlich wachsen kannst. Denn der Gläubige ist nicht nur ein Einzelindividuum vor Gott, sondern er ist durch den einen Geist in einen Leib hineingetauft worden. Wir sind Glieder am Leib. Und dann lesen wir mal 1. Korinther 15 und da steht ganz genau drin, dass jedes Glied das andere braucht. Das ist auch klar. Ja? Ich kann als wenn ich nur Mund wäre, ja, und da nicht noch eine Lunge dahinter stünde und ein Herz, dann hätte ich nichts zu sagen. Ja, da müssen verschiedene Organe zusammenwirken, dass das eine Organ überhaupt seine Funktion ausüben kann. Und das ist ganz wichtig, dass ich weiß, ich brauche die Gemeinschaft von wiedergeborenen Christen, die im Wesentlichen gesund sind. Und wenn die dann in Einzelfragen Dinge haben, die mir nicht so passen und wo ich anderer Meinung bin, dann muss ich auch bereit sein, Kompromisse zu machen. So würde ich das mal sagen. So mache ich das übrigens auch. Ja? Wir sind auch in der Gemeinde, da haben wir auch nicht 100% Deckung in den Überzeugungen und da sind wir schon jetzt bald 15 Jahre drin. Ja? Und es geht mit Gottes Hilfe. Ja? Also das ist wichtig, dass wir da eine Ausgewogenheit haben. Ich brauche meine Brüder und Schwestern. Ich brauche Ermahnung. Ich brauche Korrektur. Ich brauche Ermutigung. Ich brauche praktische Hilfe. Ich kann nicht ohne die anderen vollendet werden. Ja? Ganz wichtig. Und dann darf ich den Herrn bitten. Herr, zeige mir, wo ist die Gemeinschaft, in der du mich haben willst und gesund wachsen lassen willst. Ja? Und Gott wird auf solche Gebete hören, wenn wir aufrichtig sind und wenn wir auch bereit sind, Opfer zu bringen. Ich sage immer, Leute, das ist vielleicht für Russlanddeutsche hier anders in der Gegend, aber ihr könnt nicht erwarten, dass ihr eine gesunde Gemeinde vor eurer Haustür habt oder in eurem Dorf. Ja? Wir fahren 30 Kilometer jedes Mal, um in eine gesunde Gemeinde zu kommen. Ja, bei uns vor Ort hätten wir 4, 5 Pfingstgemeinden und einen Haufen verkehrte Gemeinden, überhaupt kein Problem. Ja? Aber wir könnten nicht wirklich in eine gesunde Gemeinde gehen. Also dann fahren wir eben schon seit 15 Jahren. 30 Kilometer hin, 30 Kilometer zurück. Manche fahren 50. Ich würde auch 50 fahren. Versteht ihr? Wir müssen Opfer bringen. Wir müssen bereit sein zu sagen, das ist mir was wert, die Gemeinschaft der Heiligen. Ja? Ich brauche sie. Ich kann nicht ohne auskommen. Und dann muss ich auch bereit sein, unter der Führung des Herrn auch Kompromisse zu machen, Zugeständnisse, eben in Nebendingen. Ja? Das ist ganz wichtig. Und dann muss ich auch eine solche Gemeinschaft schätzen. Da steht nicht, dass alle alles genauso machen wie du, sondern es steht, die den Herrn aus reinem Herzen anrufen. Ja, darauf kommt es an. Dass sie echt sind, dass sie dem Herrn treu sind, dass sie den Herrn lieb haben. Darauf kommt es an. Dass das Wort Gottes lauter ausgeteilt wird. Es kommt nicht darauf an, dass da jemand rhetorisch toll geschult ist oder was weiß ich, irgendeine super Lehrgabe hat, das ist überhaupt nicht entscheidend. Ja? Es ist manchmal viel wichtiger, dass du das Wort der Ermahnung von einem örtlichen Hirten hörst, der ein Hirtenherz hat, als auf irgendeine Konferenz zu gehen, um dort irgendwas Außerordentliches zu hören. Ja? Das ist vielleicht manchmal auch hilfreich, aber das ist es nicht für deine alltagsgeistliche Förderung. Das funktioniert gar nicht. Ja? Also da möchte ich sehr ermutigen, die Gemeinschaft der Heiligen zu suchen und zu wissen, ich bin abhängig, ich bin Glied am Leib, ich brauche die anderen Organe. Dann geht es weiter. Die törichten und unverständigen Streitfragen aber weise zurück, da du weißt, dass sie nur Streit erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten, sondern milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren, geduldig im Ertragen von Bosheiten. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen. Ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte, zur Erkenntnis der Wahrheit, dass sie wieder nüchtern werden aus dem Fallstrick des Teufels heraus, von dem sie lebendig gefangen worden sind, für seinen Willen. Das ist ein Abschnitt, der mich auch immer wieder beschäftigt hat. Wir haben schon vorher gehört, und diese dreifache Warnung vor Streit und Streitfragen muss uns sehr zu Herzen gehen. Das ist wichtig, wenn das so oft wiederholt wird. Ja? Keine leeren Diskussionen, keine Streitgespräche, kein Geschwätze um irgendwelche heiligen Dinge. Ja? Das ist nicht gut. Ja? Ein aufrichtiges Zeugnis, ein klares Wort und dann lieber schweigen und sagen, bet doch mal nochmal drüber, ja? Lies mal in Ruhe die Bibel, dann reden wir vielleicht mal wieder. Nicht rumstreiten. Ja? Aber dann kommt eben diese Haltung des Knechts des Herrn. Und das habe ich immer wieder gelesen, weil ich natürlich da selber auch sehr herausgefordert bin. Ja? Ein Knecht des Herrn soll nicht streiten, sondern milde sein oder auch gütig, freundlich, besänftigend, könnte man das übersetzen. Er soll milde sein gegen jedermann, fähig zu lehren und geduldig im Ertragen von Bosheiten. Also, milde sein bedeutet auch, du kannst ja auch irren. Wenn du die gesunde Lehre schon hast, sei dankbar, es ist Gnade. Kann ich nur sagen, ich bin jahrelang in der falschen Lehre aufgewachsen. Erst falsche Heiligung, die ersten Bücher, die ich leider gelesen habe, waren Mater Basilea Schlink und Finis Lebenserinnerungen und lauter so Schrott. Falsche Heiligung, Überheiligung als junger Christ, ja, aber das, ja, da war halt so ein Buchladen da, ganz in meiner Nähe, und wie ich halt so leider von Büchern geprägt bin, habe ich sofort als junger Christ gleich lauter Bücher gekauft in dem Buchladen. Und der war leider pfingstlerisch, mystisch, allversöhnerisch und alle Irrlehren zusammen. Und dann habe ich halt die Sachen gekauft und verschlungen. Ja? Und das hat nicht gut getan. Ja? Und ich kann nur sagen, es ist Gnade, wenn du zum Beispiel als junger Christ in einer gesunden Gemeinde groß geworden bist und gesunde Lehre gehört hast. Mir tut es im Herzen weh, ich kriege es von den Brüdergemeinden mit, wie viele junge Christen verächtlich über das geistliche Erbe und die gesunde Lehre ihrer Vorväter denken und das alles verwerfen und dem letzten amerikanischen Schrott hinterherjagen, irgendwelchem Gift, was sich halt irgendwo aufregend und interessant anfühlt, und dafür die gesunde Lehre beiseite lassen. Ja, das ist tragisch. Es ist Gnade, wenn wir die gesunde Lehre haben dürfen. Und deswegen dürfen wir auch ein Stück milde und sanft sein gegen Leute, die in Irrtümern sind. Das hätte mir auch passieren können. Mir ist es auch passiert. Ja? Da müssen wir Verständnis haben, Geduld haben. Fähig sein zu lehren, das haben wir schon gesehen, das bedeutet Zusammenhänge in der Schrift erkennen und auch vermitteln. Nicht nur einzelne Bibelstellen, sondern Zusammenhänge. Und dann aber auch geduldig im Ertragen von Bosheiten. Jeder, der Hirtendienst in der Gemeinde tut, weiß genau, was damit gemeint ist, ja. Das menschliche Herz ist böse und das Fleisch eines Christen, der lieb und wiedergeboren ist, ist manchmal auch böse. Und Brüder, die im Hirtendienst stehen, kriegen solche Bosheiten besonders oft mit. Ja, das gehört dazu. Muss man auch sagen, es gehört einfach dazu. Aber es ist manchmal nicht so einfach. Ja? Und da müssen wir aber lernen, ja? Es nicht dem Menschen zuzurechnen, es aus der Hand des Herrn zu nehmen, es als Schule zu sehen, jawohl, jetzt habe ich wieder eins auf den Deckel gekriegt oder jetzt wird wieder irgendein Gerücht über mich rumgetragen. Das ist nicht so ganz einfach. Ich durfte da auch schon ein paar Lektionen lernen, und es geht gegen dein Fleisch. Ja, du kannst es nur machen, wenn du wirklich Selbstverleugnung übst. Und dann darf man mal den Apostel Paulus anschauen, der im 2. Korintherbrief, das beschäftigt mich immer ganz enorm, wenn ich das lese, der gesagt hat, ich will mich gerne für euch opfern, und wenn ich auch immer weniger von euch geliebt werden will, will ich euch umso mehr lieben, so sinngemäß. Ja? Da denke ich, oh, das ist eine Einstellung, ja, da bin ich weit davon entfernt, aber davon darf ich lernen. Das ist die Einstellung unseres Herrn. So hat er das gesehen, und diese Bereitschaft, auch Bosheiten zu ertragen, ohne dem anderen zu sagen, ja, mit dem rede ich jetzt kein Wort mehr, ja? Das würde man manchmal gerne, aber das ist nicht dran. Er soll mit Sanftmut die Widerspenstigen zurechtweisen, ob ihnen Gott nicht noch Buße geben möchte zur Erkenntnis der Wahrheit. Also wenn wir wirklich wollen, dass unsere Ermahnung gehört wird, dann dürfen wir nicht zornig und ärgerlich sein. Ja. Das ist eine Sache, das manchmal nicht so einfach. Ja? Das erfordert einfach, dass wir unser eigenes Fleisch in den Tod geben. Aber das ist wichtig, wenn wir auch mit Leuten reden, die von falschen Lehren beeinflusst sind. Die werden uns erstmal vehement widersprechen und vielleicht auch ärgerlich sein. Und da ist ganz wichtig, dass wir in Liebe antworten. Ganz ruhig. Ja? Vertrauen darauf, dass Gottes Geist und Gottes Wort überzeugen kann. Was ist mit diesen Leuten passiert? Sie brauchen Buße zur Erkenntnis der Wahrheit. Das heißt, sie sind verblendet. Und das muss man auch wissen. Jemand, der in einer Irrlehre drin ist, der hat ein Stück Finsternis, Verblendung abgekriegt. Verblendung heißt, er ist blind gemacht durch einen falschen Geist. Und das heißt auch, er kann die Wahrheit ein Stück weit gar nicht ohne weiteres erkennen. Es braucht Gnade. Es braucht das Wirken des Geistes Gottes dazu, dass so jemand die Wahrheit nochmal nüchtern und klar erkennt. Und deswegen dürfen wir auch so beten, und das möchte ich auch ans Herz legen. Betet für die Irregeführten, für die Leute in den pfingsterischen, charismatischen Gemeinden. Ich werde immer beschuldigt, ich verteufle diese Leute und richte sie und bin gegen sie. Das stimmt nicht. Ich liebe sie ein Stück weit. Ich bin wirklich oft dankbar, wenn ich so einen Pfingstler treffe irgendwo und mit ihm reden kann. Und es ist wichtig, dass wir für diese Geschwister und für diese Menschen beten, dass der Herr ihnen die Augen öffnet, dass sie zur Buße kommen, dass sie erkennen, dass sie im Fallstrick des Teufels gelandet sind. Und dass sie dann auch wieder rausfinden aus diesem Fallstrick. Der Feind steuert solche Leute. Und dann sagen sie, Gott hat mir gesagt, ich habe einen Traum gehabt, ich habe eine Vision gehabt, ich soll das und das tun. Und du merkst genau, Leute, das läuft schief, aber die lassen sich nichts sagen. Ja, Gott hat mir doch gesagt. Und dann zum Schluss ist vielleicht dann irgendwo mal Einsicht da, wenn man den Karren vor die Wand gefahren hat. Ja? Aber wir brauchen Geduld, wir brauchen Gebet, wir müssen wissen, da ist der Feind mit im Spiel, ich brauche geistliche Haltung, es ist geistlicher Kampf, wenn wir mit solchen Menschen reden, und es ist gut, wenn viele Gläubige für solche Menschen beten, dass sie wieder nüchtern werden, Buße tun und herausfinden aus dem Fallstrick des Teufels. Wenn wir überzeugt sind, dass die Pfingstbewegung und die Charismatik Irrlehre ist und die moderne Gemeindewachstumsbewegung genauso, dann lasst uns für diese Menschen viel beten, dass der Herr ihnen noch die Augen öffnet. Und ich darf das aus meinem Dienst heraus erfahren, der Herr tut es in wunderbarer Weise immer wieder. Ich habe immer wieder Kontakt mit Geschwistern, die herausfinden durften. Ja? Also diese Gebete erhört Gott auch. Ja, nun kommt das, was ich schon angekündigt habe, die Schilderung der Endzeit-Christenheit in Kapitel 3. Das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Denn die Menschen werden sich selbst lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, Lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig, lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht, gewalttätig, dem guten Feind. Verräter, leichtsinnig, aufgeblasen. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Dabei haben sie den äußeren Schein von Gottesfurcht. Deren Kraft aber verleugnen sie. Von solchen wende dich ab. Das ist eine echte Prophetie über die Endzeit. Nicht so eine von den vielen falschen Propheten der Charismatiker. Das steht in der Bibel, das hat der Heilige Geist niederschreiben lassen. In der letzten Zeit. Die Pfingster sagen, es ist die herrlichste Zeit in der ganzen Geschichte der Kirche. Es ist die Zeit, wo Gott seinen Geist ausgießt, wo neue Apostel, neue Propheten sind, wo alle Wunder passieren, wo Millionen sich bekehren. Stuttgart bekehrt sich, Hannover bekehrt sich, Deutschland wird geheilt und so weiter und so fort. Und die Bibel sagt, pass auf, die letzten Zeiten sind schlimme Zeiten, sind schwere, notvolle Zeiten. Wer hat denn jetzt recht? Tja, ja, wer hat recht? Das Wort hat recht. Und wenn wir hineinschauen in unsere Zeit, dann kann man nur sagen, und wie das Wort recht hat, ist erschreckend. Und schaut mal, hier wird nicht die Gottlosen geschildert, die Leute, die mit Gott gar nichts am Hut haben wollen. Ja? Obwohl man meinen könnte von dem Sündenregister, na, das müssen ja die sein. Aber nee, das sind Christen. Das sind Leute, die sagen, ich bin gläubig, ich bin wiedergeboren. Ja? Wisst ihr, dieses Wiedergeboren ist heute auch im Evangelikalismus bei uns in Deutschland schon so billig wie in Amerika. Ja? In Amerika muss jeder Präsident reborn sein, sonst wird er nicht gewählt. Ja? Also ist jeder der auch ein Hurer und Ehebrecher ist, ist auf jeden Fall wiedergeboren, ne? Damit er die 20% Stimmen von den Evangelikalen bekommt. Ja? Aber wirklich wiedergeboren, das ist was anderes. Und wir sehen hier, sie haben einen Schein von Gottesfurcht. Also sie sagen, ich glaube doch auch an Gott. Ich folge doch auch Jesus nach. Aber die Kraft verleugnen sie. Es heißt von ihnen, sie lieben Gott, aber die Bibel sagt, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja? Also das heißt, da ist ein frommer Schein da, aber in Wirklichkeit leben die Leute wie die Heiden. Gesetzlos. Und das ist genau die Not unserer Zeit, ein Namenschristentum von Millionen Menschen. Ja? Das ist so unfassbar, auch in Idea bei den Evangelikalen. Man sagt, oh, 2 Milliarden Menschen sind schon Christen. Wir müssen noch so und so viele Milliarden evangelisieren. Ja? Das ist Wahnsinn. Ja? Das ist im Grunde so eine Selbsttäuschung, dass man nur erschüttert sein kann. Dass das äußere Bekenntnis zu Christus, dass man irgendwo katholisch getauft ist oder evangelisch besprenkelt, dass man das verwechselt mit Wiedergeburt und echtem Glauben. Das ist unfassbar. Ja? Aber genauso sieht es aus, von diesen 2 Milliarden, das sind weitaus über 95% genau das, was hier steht. Ja? Sie leben wie die Heiden, aber sie haben einen Schein von Christentum. Und das ist die große Not der Endzeit, sagt die Bibel. Ja? Dass solche Leute überhand nehmen, die sich selbst lieben. Und wenn man sich so anschaut, so auch die moderne Literatur, was wird denn so geliebt? Max Lucado, du bist so wunderbar, du bist so kostbar und herrlich. Ja, Psychobücher, wo es heißt, gehen Sie jeden Morgen vor den Spiegel und sagen Sie sich selbst, wie wunderbar Sie sind und wie toll Sie sind. Ja, das ist heute, ja, das gibt's heute als, wird als christliche Seelsorge und Lebenshilfe verkauft. Ja. Und da sehen wir genau das, was der Geist Gottes hier sagt. Die Selbstliebe, die Selbstverwirklichung, das Drehen um sich selbst wird als fromme Tat verkauft. Ja, die Irrlehrer der heutigen Zeit sagen, ja, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das bedeutet, ich muss erst mal lernen, mich selbst zu lieben, dann kann ich den Nächsten lieben. Nee, nee, der Herr Jesus hat das ganz anders gemeint. Er hat gesagt, hey, du bist schon ein Egoist, du liebst doch dich selbst immer. Ja, jetzt lieb mal den Nächsten genauso, wie du dich selbst liebst. Das war der Sinn des Ganzen. Aber die Psychologen unter den Christen sagen, nein, erstmal muss ich lernen, mich selbst zu lieben. Und dann kann ich auch den Nächsten lieben. Ja? Und das bedeutet, ich stehe im Mittelpunkt. Und der Herr Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, nicht der liebe sich selbst und verherrliche sich selbst, sondern der verleugne sich selbst. Ich kenne diesen Rudolf nicht. In den Tod mit ihm. Das ist Selbstverleugnung. Versteht ihr? Und aus dieser Selbstliebe kommen eigentlich auch diese ganzen anderen Dinge. Ungebrochenes Selbstleben. Und wisst ihr, echte Bekehrung bedeutet Zerbruch. Das bedeutet, dass ich ein Stück weit wenigstens erkannt habe, in der Tiefe kommt es manchmal erst nach der Bekehrung, dass ich mit meinem Eigenleben und meiner Eigenherrschaft in die Hölle fahre, dass ich verloren gehe, dass ich so nicht vor Gott bestehen kann. Und es bedeutet, dass ich anfange umzukehren von meinem Ego-Trip, von meiner Selbstherrschaft. Ohne das ist eine echte Bekehrung gar nicht möglich. Und genau das ist dann auch die Frucht, wenn man sich nur zum Schein bekehrt hat und das Selbstleben bleibt. Dann kommen solche Dinge, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, ich weiß es besser, ich bin clever, Lästerer, den Eltern ungehorsam. Das ist auch so ein Punkt, ja, das ist ein Zeittrend, nicht nur in der Welt, sondern auch in der Christenheit. Ja? Und auch unter den Gläubigen leider mehr und mehr verbreitet. Ja? Ungehorsam, wie selbstverständlich nimmt man das an. Aber das wird hier als eine der ganz negativen Dinge gezeigt. Undankbar, unheilig. Ja, wer redet denn noch von biblischer Heiligung? Wer predigt denn noch Heiligung? Wer sagt denn noch, dass bestimmte Dinge Sünde sind heute? Die vielen Pastoren, die gerne mehrere hundert Gottesdienstbesucher haben wollen und gutes Gehalt, die predigen nicht mehr über solche Dinge. Ja? Die lassen sowas vorsichtig aus. Aber genau diese Dinge sind notwendig. Ohne Heiligung gibt es kein echtes Christentum. Ja? Das heißt nicht, dass wir 100% geheiligt sein müssen. Das ist Irrlehre, das geht gar nicht. Ja? Aber wenn nicht ein Streben nach Heiligung und Schritte zum Bruch mit meinem alten Leben da sind, ja, wo ist denn dann die Wiedergeburt? Wo wirkt denn da der Heilige Geist? Versteht ihr? Da müssen wir nüchtern sein. Lieblos, unversöhnlich, verleumderisch, unbeherrscht. Ich lasse meinen Begierden freien Lauf. Verräter, leichtsinnig. Das ist leider so eine Eigenschaft, die auch unter jungen Leuten ziemlich überhand nimmt. Ja? Dass man sagt, ach, ist nicht so schlimm, ist mir egal, ich probiere es einfach mal, ich mache das jetzt einfach, macht mir Spaß, fertig. Und das ist gefährlich. So kann ein Mensch, der wirklich den Herrn kennengelernt hat, eigentlich nicht leben und nicht handeln. Ja? Die Leichtfertigkeit ist ein Feind echten geistlichen Lebens. Sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Ja, ihr Lieben. Auch wieder, das gilt vielleicht in besonderer Weise für die Jugend. Für die Jugend hat der Teufel eine riesen Vergnügungsindustrie zusammengebastelt. Von der Disco über irgendwelche Rock- und Popmusik, die man so individuell konsumiert, über Theater und alle diese Dinge. Aber letztlich gilt es natürlich für die erwachsenen Christen genauso. Da kann man auch auf einem Vergnügenstrip sein. Und wo das in dieser götzenhaften, begierlichen Form geschieht, da ist es letztlich ein Hindernis für Gott und ein Hindernis für den Glauben. Ich muss da Entscheidungen treffen. Ja, von solchen wende dich ab. Also das heißt, mit dieser Art von falschem Christentum sollen wir nichts zu tun haben. Wir müssen uns absondern. Wir können da nicht mitmischen, sonst werden wir von diesem Geist angesteckt. Und ich denke, dass viele Gläubige sagen müssen, ich bin schon ein Stück von diesem Geist angesteckt. Prüfen wir uns ruhig mal. Ja, das ist auf die ungläubigen Scheinchristen geschrieben, aber dieser Geist und diese Art, die kann durchaus bei Gläubigen abfärben. Und ich fürchte, das tut es nicht zu knapp. Ja, also ein Text, an dem wir uns auch selber prüfen können, in einigen Punkten besonders. Vers 6, denn zu diesen gehören die, welche sich in die Häuser einschleichen und leichtfertigen Frauen einfangen, welche mit Sünden beladen sind und von mancherlei Lüsten umgetrieben werden, die immer zu lernen und doch nie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Auf dieselbe Weise aber wie Jannes und Jambres dem Mose widerstanden, so widerstehen auch diese Leute der Wahrheit. Es sind Menschen mit völlig verdorbener Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Aber sie werden es nicht mehr viel weiterbringen, denn ihre Torheit wird jedermann offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Also hier wird gezeigt, diese Verführer, diese falschen Christen, diese Irrlehrer, sie schleichen sich heimlich ein. Und es ist wichtig, dass wir das verstehen. Diese Leute treten nicht offen auf. Diese Leute tarnen sich als wiedergeborene Christen. Ja, das sagt der Apostel Paulus in 2. Korinther 11, dass sich die falschen Apostel als Diener der Gerechtigkeit verkleiden, so wie der Teufel als Engel des Lichts auftritt. Und das ist die Not, heute viele Dinge, wenn man auch moderne Bücher ansieht, die in evangelikalen Verlagen erscheinen, Philipp Jense, Max Lucado, so die ganzen Bestseller-Autoren, das ist Verführung, das ist ein falsches Christentum, das sind scharenweise Irrlehren und falsche Dinge drein, aber es läuft runter wie Öl. Wenn du das liest, fühlst du dich so richtig beschwingt und seelisch auferbaut. Ja? Dein Ego wird richtig gestreichelt, ganz bewusst. Du bist so herrlich und wunderbar. Gott ist entzückt über dich. Ja? Da gibt es Dinge, das glaubst du gar nicht, was da auch über Gott gesagt wird. Ja? Gott ist hingerissen, wenn er dich nur sieht. So Zeug, einfach so, bloß um sich selber groß zu machen und so darzustellen, dass Gott also furchtbar dankbar ist, dass man überhaupt ein Lächeln schenkt und Zuwendung schenkt. Das ist eine Art, über Gott zu reden und über die Frömmigkeit. Ja, das dreht alles um von dem, was die Bibel sagt. Ja, und das ist gefährlich, ja, gerade weil es so süß klingt. Ja, es baut einen auf im Fleisch, in der Seele. Und solche Leute schleichen sich auch heute in die Häuser ein, und zwar über Videos und über Bücher, ja, und übers Internet. und übers Fernsehen. Ja. Es ist erschreckend, wie viele Christen, die sich bibeltreu nennen, Joyce Meyer sehen, ja, oder andere Fernsehprediger, die allesamt Verführer sind, die allesamt mit dem großen Geld versuchen, die Leute zu über ein Medium zu bekommen, das letztlich vom Feind ausgenutzt wird und in dem etwas Gesundes gar nicht wirklich gedeihen kann. Also ich bin absolut gegen Fernsehen und ich bin auch absolut gegen Fernsehprediger, ja. Und da kommen auch regelmäßig eben massive Irrlehren rüber. Ja. So schleichen sich die Leute heute in die Häuser. Die brauchen ihre Füße nicht mehr benutzen. Ja, und wer ist da oft das Opfer? Leichtfertige Frauen. Ihr lieben Schwestern, es wird vielleicht nicht jedem so gefallen, aber es ist leider eine nüchterne Tatsache, dass Frauen empfänglicher sind für die Verführung als Männer. Und das sage nicht ich, sondern das sagt die Bibel. Das sagt sie in einer wichtigen Stelle, die heute auch über den Haufen geworfen wird, 1. Timotheus 2, wo es darum geht, dass Frauen nicht lehren oder leiden sollen. Und da wird gesagt, nicht Adam wurde verführt, sondern Eva. Und ich denke, es ist besser, anstatt empört zu sein und feministische Gedanken da zu schüren, dass man mal ganz nüchtern darüber nachdenkt, dass das einfach stimmt. Und zwar deshalb stimmt, weil Frauen durchaus schöpfungsgemäß stärker seelisch und gefühlsmäßig orientiert sind. Das ist an und für sich noch nicht falsch. Sie sollen ja den Kindern und auch dem Mann Liebe erweisen, es warm und heimelig machen. Und deswegen sind diese Gefühle ja am richtigen Platz auch gut. Ja? Die Männer, die müssen mehr nüchterne Orientierung bewahren und oft tun sie es auch. Zumindest hat Gott sie mit einem etwas distanzierteren Verstand ausgeschaltet, der die Gefühle auch mal hinter sich lassen kann. Und das ist nicht unwichtig in der Frage der Verführung. Ja? Also Frauen sind leider in Gefahr, leichter der Verführung anheimzufallen. Vielleicht auch deshalb, weil es manchmal schon auch eine Gefahr ist, dass Frauen zum Beispiel die Bibel etwas anders lesen, auch etwas gefühlsorientierter, nicht ganz so systematisch und studienmäßig. Ja? Aber da sollte man auch lernen, auch als Schwester, die gesunde Lehre zu lernen und die Bibel zu studieren und besonnen zu werden. Das wird ja den Frauen sehr stark auch empfohlen. Besonnenheit, Nüchternheit. Dass man immer die Dinge durch einen biblischen Prüffilter laufen lässt, bevor man sie rauslässt oder reinlässt. Ja? Das ist für uns alle sehr ratsam, aber gerade für Frauen, denke ich, ist es wichtig. Also hier sind aber Frauen gemeint, die auch ein Stück gar nicht wirklich echt bekehrt sind. Ja? Und das ist aber trotzdem einfach eine Tatsache, dass sehr oft in Verführungen Frauen eine große Rolle spielen und dass sie eben auch oftmals eine Rolle spielen in dem ungeprüften Weitergeben von verführerischen Dingen, ja? Dass man da eine CD weitergibt oder einen Tipp weitergibt, schau mal das an im Fernsehen. Und da müssen wir einfach ein Stück nüchtern sein. Von den Verführern wird dann gesagt, dass sie Mose widerstanden wie Jannes und Jambres. Das ist auch ganz interessant, weil das waren nach der Überlieferung die Zauberer am Hof des Pharao, die mit falschen Wunderzeichen dem Mose widerstanden haben und seine echten Wunderzeichen nachgeäfft haben. Ja? Und es ist interessant, weil wir heute ja gerade in der Verführung eine falsch-prophetische Bewegung haben die Charismatiker und Pfingster, die mit falschen Wunderzeichen die echten apostolischen Wunderzeichen nachäffen und der biblischen Wahrheit widerstehen. Ja? Also das ist da sicher eine Anspielung. Diese Menschen sind völlig verdorbene Gesinnung, untüchtig zum Glauben. Also ich habe ja gesagt, überall wo die Bibel über Irrlehrer spricht, über falsche Propheten und falsche Apostel, sagt sie überall das Gleiche, nicht wiedergeboren. Sie kommen vom Satan, sie gehen ins Verderben. Ja, auch hier ganz klare Aussage. Vers 10, zum Abschluss dann die letzten vier Verse. Du aber bist mir nachgefolgt in der Lehre, in der Lebensführung, im Vorsatz, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, im standhaften Ausharren. In den Verfolgungen, in den Leiden, wie sie mir in Antiochia, in Ikonium und Lystra widerfahren sind. Solche Verfolgungen habe ich ertragen und aus allem hat mich der Herr gerettet. Und alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Böse Menschen aber und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wieder dieses Du aber. Wenn auch im Allgemeinen die Verführung um sich greift und viele verkehrten Dingen nachgehen, du aber handle anders. Du bist verantwortlich vor Gott. Kehr um, stell dich dem Herrn zur Verfügung. Geh den Weg der Treue, auch wenn die anderen nicht mitgehen. Schwimm gegen den Strom. Und hier wird noch einmal gesagt, im Grund indirekt, dass wir den Apostel Paulus nachahmen sollen. Wir finden das Gebot ja immer wieder. Nicht, dass der Apostel stolz gewesen wäre, sondern es war die Absicht des Heiligen Geistes, indem er so viele persönliche Bekenntnisse des Apostels Paulus über sein Glaubensleben hat niederschreiben lassen, dass wir ein Vorbild haben sollen, wie wir als treue Christus-Nachfolger mit dem Herrn leben können. Wir sollen den Apostel Paulus nachahmen, ihm nachfolgen. Der Timotheus hatte da eine einzigartige Gelegenheit. Er ist wirklich ihm nachgefolgt. Das heißt, er ist einfach mit ihm gegangen und hat ihn gesehen und hat alles beobachtet. Und ihm konnte der Apostel Paulus auch nichts erzählen. Ja? Also wenn er da Unwahrheiten gesagt hätte, dann hätte er diese Aufzählung dem Timotheus sicher gar nicht geschrieben, weil er gespürt hätte, Timotheus weiß es besser. Ja? Nein, sondern der Timotheus hat genau gewusst, jawohl, das war wirklich so. Das konnte ich so erleben, als ich mit dem Apostel Paulus gegangen bin. Ja? Sein Leben war echt. Da war nicht dieser Widerspruch zwischen Realität und Anspruch. Wisst ihr, in gewisser Weise zwischen dem, was wir lehren und dem, was wir leben, ist immer ein Unterschied. Ja? Wir leben nicht das alles, was wir lehren. Wir müssen auch manchmal Dinge lehren, die wir noch nicht leben. Viele Dinge, die ich hier sage, sage ich mir zuallererst. Ja? Das ist ganz klar. Aber wenn ein Gegensatz besteht zwischen dem, was ich predige und dem, was ich lebe, dann ist was grundlegend nicht in Ordnung. Ja? Dann muss ich den Mund halten und abtreten, bis mein Leben wieder stimmt. Ja? Wir dürfen keine Heuchelei dulden, bei uns nicht und auch nicht in der Gemeinde Jesu Christi. Ja? Das ist ein ernster Punkt. Und der Apostel Paulus, er hat gelebt, indem er selber Nachfolger des Herrn war. Ja? Seid meine Nachfolger, so wie ich der Nachfolger Christi bin, sagt der Apostel an einer Stelle. Ja? Und deswegen dürfen wir auch diesem Vorbild nachfolgen. Und in was? Interessant. Immer wieder. Und auch hier, zuerst kommt die Lehre. Bei den modernen Irrlehren heißt es, ach, die Praxis ist doch viel wichtiger. Das mit der Lehre, da gibt es so viele Streitigkeiten. Lehre ist nicht wichtig. Hauptsache Praxis, Hauptsache Liebe. Nee, nee. Die Lehre kommt zuallererst bei dem Apostel Paulus. Warum denn das? Tja, wisst ihr, die Lehre steuert dein Leben. Kann ich nur mit Schmerzen bezeugen aus meiner Pfingstlerzeit. Die Irrlehre hat zu einem Irrleben geführt. Ich habe Zeit verpulvert, ich habe falsche Dinge getan, ich habe Leute verführt, vergiftet, habe mich versündigt in vielen, vielen Fällen, weil ich einer falschen Lehre gefolgt bin. Ich war völlig überzeugt, dass das richtig ist, aber es war falsch. Und weil die Lehre falsch war, war auch die Richtung meines Lebens falsch. Deswegen ist die Lehre so entscheidend wichtig, weil die Lehre die Richtung deines Glaubens und deines Lebens bestimmt. Und deswegen stellt der Apostel Paulus die Lehre hier an den Anfang. Ja? Wir sollen unser Leben nicht nach unseren Vorstellungen ausrichten, sondern nach dem Wort Gottes und nicht nach irgendwelchen einzelnen fantasievoll umgedeuteten Bibelstellen, sondern nach der Lehre. Und das heißt nach dem System, nach der inneren Ordnung dessen, was die Bibel uns sagt. Und da ist ein ganz klarer Zusammenhang. Ich habe zum Beispiel versucht, in einer Broschüre die Lehre über Heiligung mal darzustellen. Seid heilig, denn ich bin heilig. Ja? Und da gibt es Zusammenhänge. Und wenn man das studiert, dann kommt das alles an seinen Platz. Ja? Und zwar in einer Ausgewogenheit. Ja? Wenn ich da bloß irgendeine einzelne Seite rausgreife, dann bin ich entweder in einer falschen Überheiligung, wo der Mensch alles ist, wo man denkt, jetzt muss ich 100% heilig werden, sonst kann ich vor Gott nicht bestehen. Oder aber ich klammer das Thema Heiligung völlig aus und sage, ach, ich freue mich an der Gnade und ansonsten mache ich, was mir in den Sinn kommt. Ja? Aber wenn ich die Bibel anschaue, dann entdecke ich eine Richtung. Und da passt ein Bibelwort zum anderen und es ergibt ein klares Bild. Dann darf ich der Lehre nachfolgen. Der Lehre des Apostels Paulus, der gesunden Lehre der Apostel. Aber genauso gilt natürlich das andere. Es gibt manche Christen, die sind unheimlich fit in der Lehre. Die können dir die Dinge runterrasseln. Das ist alles richtig. Aber ihr Leben stimmt nicht damit überein. Ja, wie ich das einmal gehört habe von einem jungen Prediger, der eine berauschende, tolle Predigt gehalten hat. Und dann wollte irgendjemand ihm nach dem Gottesdienst noch nachgehen, um noch eine Frage zu stellen. Und dann sieht er in da einen so einen dicken Mercedes einsteigen, tut sich eine Zigarette anzünden, sagt, jetzt habe ich keine Zeit mehr, jetzt habe ich Feierabend und fährt weg. Ja. Da war der Eindruck der Predigt nicht mehr so besonders eindrucksvoll im Nachhinein. Versteht ihr? Das ist klar. Es geht nicht. Lehre und Lebensführung müssen übereinstimmen. Ja. Die Lehre bestimmt die Richtung, aber die Lebensführung muss dazu passen. Sonst geht das nicht zusammen. Ja. Sonst dürfen wir auch im Grund so Leute nicht als Vorbilder oder Lehrer dulden, wo die Lebensführung überhaupt nicht übereinstimmt. Das zerrüttet den Glauben der anderen. Im Vorsatz, ist auch ganz interessant, hast du Vorsätze. Nicht die guten Vorsätze, die man sich so zum Neujahr immer traditionell macht und dann nachher wieder vergisst. Ja? Sondern Vorsatz heißt, ich habe bestimmte Dinge, die sind mir wichtig im Leben und die will ich verfolgen. Ja? Ich habe Ziele in meinem Leben. Ich habe den Wunsch, ganz bestimmte Dinge in meinem Leben zu verwirklichen. Natürlich kann man sehr eigensüchtige, falsche Vorsätze haben. Aber es geht darum, dass unsere Vorsätze vom Wort Gottes und vom Willen Gottes geprägt werden. Und dann ist es gut, Vorsätze zu haben, dass man nicht planlos vor sich hin trielt, wie wir Schwaben sagen, so vor sich hinläuft, sondern dass man zielgerichtet bestimmte Dinge macht. Dass man zum Beispiel weiß, ich will dem Herrn dienen in seiner Gemeinde. Das ist mir wichtig. Da werde ich zum Beispiel als junger Christ schon anfangen, Bibel zu studieren. Mir Disziplin anzugewöhnen im Gebet, anstatt bloß vor mich hin zu laufen und zu sagen, oh, jetzt bin ich ja noch jung, jetzt habe ich ja noch keine Verantwortung, dann verhalte ich mich halt mal verantwortungslos und suche meine Vergnügung. Ja? So wirst du auch später nicht dazukommen, dem Herrn zu dienen. Ja? Sondern der dient dem Herrn am besten, der einen klaren Vorsatz fasst und diesen Vorsatz auch verfolgt und der treu bleibt, wenn es eben um geistliche Vorsätze geht. Ja? Lebensziele. Und dann brauchen wir den Glauben. Dass wir dem Herrn vertrauen, auch in den schwierigsten Situationen, dass wir nicht verzweifeln, nicht uns auf Menschenkraft stützen, wenn es schwierig wird, sondern dass wir lernen zu glauben, zu vertrauen in der Herausforderung, in der nächsten Herausforderung, immer wieder neu. Das hat der Apostel Paulus so vielfältig praktiziert. Dann aber auch die Langmut. Wisst ihr, das ist unsere Leidensfähigkeit. Die Bereitschaft, Dinge zu ertragen. Ja, man sagt ja dann oft, ja, also so und so lang kann ich das ertragen und dann platzt mir aber der Kragen. Ja, und das ist leider manchmal auch so. Ja, dass wir zornig werden, dass wir sagen, jetzt ist Schluss. Es muss manchmal auch Schluss sein. Aber Gott führt uns in Situationen, wo wir lernen, wie Mose, Probleme lange auszuhalten. Mose, wurde gesagt, ist der langmütigste Mensch auf Erden. Er hatte viele Probleme mit seinem Volk. Ja, und das kann uns auch, wenn wir Verantwortung in der Gemeinde haben, eine große Ermutigung und Vorbild sein, wenn wir Mose und Israel studieren. Ja. Mose musste lernen, langmütig zu sein. Er musste lernen, nicht rasch auszurasten und zu sagen, jetzt ist genug. Und das müssen wir auch lernen im Dienst. Und dann in der Agape-Liebe, dass wir die Dinge, die wir tun, in Liebe tun. Wisst ihr, Liebe und Entschlossenheit und Klarheit, Liebe und lehrmäßige Klarheit sind absolut kein Gegensatz. Und der Apostel Paulus ist da ein sehr schönes Vorbild davon. Ja? Er hat gekämpft gegen die Irrlehre, er hat die biblische Lehre verteidigt wie kein anderer in seinen Briefen und er hat dennoch wirkliche Liebe gehabt zu den Gläubigen und auch zu den Verlorenen. Das muss bei uns zusammengehen. Ja? Im standhaften Ausharren. Das ist ein Wort, das mir auch sehr wichtig geworden ist. Das heißt eigentlich drunter bleiben unter der Last. geduldig warten, bis Gott die Not, die Last weggenommen hat. Nicht weglaufen, nicht die Last abschütteln, nicht Gott aus der Schule laufen. Das heißt, standhaftes Ausharren. Und das brauchen wir immer wieder in unserem Leben, wo wir geprüft werden, dass wir warten können, dass wir nicht sagen, jetzt ist genug, jetzt helfe ich mir selber. Sondern dass wir sagen, ich will mit Gottes Hilfe in dieser schwierigen Situation sein, bis der Herr sie löst. Und da kommt dann ein Segen dabei raus, wenn wir das können. Der Apostel hatte auch viele Verfolgungen zu erdulden. Er wurde einmal sogar gesteinigt und für halbtot liegen gelassen vor einer Stadt. Und dann steht er auf und verkündigt das Evangelium in der nächsten Stadt. Das ist gewaltig, wenn man sich das mal vorstellt. Ja? Normalerweise heute würde man einem Missionar sagen, jetzt nimm erstmal ein Vierteljahr Urlaub, geh in eine Klinik, erhol dich von deinem Trauma. Und ja, nein, der Apostel Paulus ist so erfüllt vom Geist Gottes, von diesem Verlangen, die Rettungsbotschaft weiterzugeben, dass er einfach aufsteht und macht genau dasselbe nochmal, obwohl er weiß, in der nächsten Stadt könnte ihm das Gleiche passieren. Das finde ich gewaltig. Ja? Das ist übernatürlich, das kann nur Gott ein Menschenherz so bewegen. Er wusste, was Leiden sind. Er wusste, was Verfolgungen sind. Aber er hat in dem Ganzen auch den Herrn erfahren, so wie wir das sicherlich nicht tun, wenn wir eben ein Leben führen, das so in ziemlich ruhigen Bahnen verläuft. Ja? Er hat gesehen, wie der Herr rettet, übernatürlich rettet aus solchen Nöten. Solange der Herr uns braucht, werden wir durchgetragen. Und ansonsten gilt, komme ich um, so komme ich um. Dann können wir mit Mut und Freudigkeit in den Dienst gehen. Ist nicht so einfach, aber der Apostel Paulus ist da ein Vorbild. Und er sagt auch, alle, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden Verfolgung erleiden. Also wir können dem gar nicht entgehen, wenn wir nicht unzulässige Kompromisse machen wollen. Manche machen diese Kompromisse. Sie stecken zurück, sie passen sich ihrer Umgebung an, einfach um nicht zu leiden, um nicht ausgegrenzt und verspottet zu werden. Das ist eine große Not auch bei Jugendlichen. Ich verstehe das auch, man muss da auch Verständnis dafür haben. Sie sind noch ungefestigt und sind vielleicht noch im Anfang des Glaubens und sie sind einem Druck ausgesetzt, den wir Erwachsene jetzt von unseren Kollegen in der Arbeit normalerweise nicht kennen. Ja? Das ist in der Schule bei den Jüngeren am schlimmsten. Und da müssen wir beten. Und dennoch gilt, wir müssen bereit sein, Verfolgung, Druck und Spott zu ertragen. Es gehört einfach dazu. Ja? Es gehört zu unserem Leben dazu. Und da wollen wir uns ermutigen lassen, denn der Herr wird uns dabei beistehen. Ja, böse Menschen und Betrüger werden es immer schlimmer treiben, indem sie verführen und sich verführen lassen. Wieder so eine Prophetie auf die Endzeit. Je mehr wir in der Endzeit weiterkommen, desto schlimmer wird's. Das sagt einfach die Bibel. Ja? Das Böse muss ausreifen. Und wenn das Böse auf einem Höhepunkt angekommen ist, dann kommt das Gericht Gottes. Ja? Die Gemeinde wird aus diesem Gericht entrückt. Da bin ich der Überzeugung, dass sie nicht in diese Zorngerichte des Endes der großen Drangsal kommt. Aber die Gemeinde bekommt natürlich diese Zuspitzung der Verführung und der Gesetzlosigkeit trotzdem bis zu einem gewissen Punkt mit. Ja, da dürfen wir nicht einseitig sein, so tun, weil die Gemeinde vor der großen Drangsal entrückt wird, hat sie gar keine Drangsal. Das stimmt einfach nicht. Ja? Sondern der Herr Jesus sagt in Matthäus 24, und das ist ganz wichtig, die Verführung, die Verfolgung, die Naturkatastrophen, das alles passiert in der Form von Wehen. Dies alles ist der Anfang der Wehen, sagt der Herr in Matthäus 24. Und das bedeutet, die Frauen unter uns kennen das besser, aber ich habe es auch ein bisschen kennengelernt in den Geburten unserer Kinder, die Wehen einer Frau sind so gestaltet, dass sie am bestimmten Punkt gesetzmäßig immer schneller kommen aufeinander und immer stärker werden. Ja? Am Anfang sind sie weit auseinander noch und schwächer und dann wird es immer schneller und immer stärker bis zur Ausbildung. Treibungsphase, wo mit einer gewaltigen Kraft das Kind herauskommt ans Licht der Welt. Und damit vergleicht der Herr Jesus die Verführung und die Verfolgung. Das heißt, zum Ende zu wird es schwieriger. Ja, die Verführung wird stärker, die Verfolgung wird stärker, die Katastrophen werden stärker, das merken wir ein Stück schon. Ja. Wir dürfen auf den Herrn blicken. Wir brauchen nicht auf den Antichristen warten. Wir warten auf den wiederkommenden Herrn. Aber wir müssen uns diesem wachsenden Druck stellen. Wir müssen wissen, das ist unvermeidlich so. Wir müssen gerüstet sein. Ja? Wir dürfen nicht blauäugig sein. Wir dürfen wissen, der Herr wird immer noch Menschen herausretten. Der Herr wird seine Gemeinde bewahren. Die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwältigen. Das ist eine hundertprozentige Verheißung. Der Herr ist der Sieger. Und dennoch müssen wir nüchtern sehen, die Bedrängnisse werden schwieriger. Wir müssen uns darauf einstellen. Das heißt, näher beim Herrn zu sein. Enger mit dem Herrn zu gehen. Seinem Wort gehorchen, das gibt uns Kraft zu überwinden und diese ganzen Schwierigkeiten durchzustehen. Mit dem Herrn und bei dem Herrn sind wir absolut sicher in der Endzeit. Aber die Leute, die gerne als Schafe ein bisschen weit wegschweifen vom Hirten, mal hier in den Feldern und mal dort an den Hecken, das ist gefährlich. Das können wir uns in der Endzeit überhaupt nicht leisten. Sollten wir eigentlich sowieso nicht, wenn wir den guten Hirten lieben. Aber es ist auch gefährlich. Davor warnt die Bibel. Ja. In solchen Zeiten leben wir und in solchen Zeiten ist auch der Herr absolut mächtig, uns zu bewahren, uns zu stärken, uns den Sieg zu geben, uns zu überwindern zu machen. Wir wollen das festhalten und damit auch abschließen für diesen Abend. Wir werden morgen dann den letzten Teil des dritten Kapitels und das vierte Kapitel miteinander betrachten und ich möchte zum Abschluss noch miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir mitten in diesen prophetischen Worten, die uns die Verführung, die Verderbnis in der endzeitlichen Christenheit, das Chaos, die Schwierigkeiten so vor Augen stellen, dass wir immer wieder auch sehen dürfen, du bist der Herr deiner Gemeinde, auch in dieser Zeit der Prüfung und der Not. Du bist es, der den Einzelnen, die treu geblieben sind, beisteht, der diesen ganzen Überrest von treuen Gläubigen bewahren und durchbringen will in dieser letzten Zeit mit allen den Schwierigkeiten. Herr, wir sehen, wie du uns auch mahnst, dass wir den Apostel Paulus nachahmen sollen, dass wir in der Lehre und in der Lebensführung ein Leben führen, das dir gehört und dir geweiht ist, dass das der sicherste Weg ist zu überwinden. Herr, möchtest doch du uns auch da wirklich leiten und uns wirklich auch bereit machen, diesen Weg der Nachfolge in der engen Gemeinschaft mit dir zu gehen. Herr, dass wir solche sind, die nicht im Vergnügen nachjagen, der Selbstverwirklichung und Selbstbefriedigung, sondern dass wir bereit sind, unser Eigenleben zu verlieren und für dich zu leben. Herr, das ist das herrlichste Leben und es ist auch das sicherste Leben in der Endzeit. Gib du uns doch Gnade, dass wir das tief verstehen, dass dein Wort uns anspornt, dass dein Wort uns auch überführt, wo wir vielleicht in bestimmten Punkten einfach falsche Dinge in unserem Leben zugelassen haben. Dass wir uns ganz neu ermutigt sehen, dir nachzufolgen, uns zu heiligen, den Weg nach deinem Wort zu gehen. Herr, gib es und schenke es jedem Einzelnen von uns. Segne uns und stärke uns, wenn wir jetzt auseinandergehen. Herr, lass uns einfach auf dich blicken in dieser letzten Zeit, der du unser herrlicher Erretter bist, unser Erlöser, unser Herr, dem wir angehören dürfen. Herr, wie wunderbar ist es und wie tröstlich. Wir danken dir, dass du verheißen hast, dass du deine Gemeinde baust bis zuletzt und die Pforten des Totenreichs werden sie nicht überwinden. Dir sei Ehre, Preis und Dank. Amen. Amen.
Christus.